Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du fängst mit so ein bisschen Wahlgesängen an.
Ich kann kein Walisch. Siehst du, du kannst Walisch besser als ich.
Fantastisch kann ich das. Aber okay, dann fang einfach mit dem Inhalt an. Oder, nee, du sagst meistens immer noch, wie vierte Folge das ist, ne?
Das habe ich auch schon gesagt. Aber ich sag meistens noch, über welchen Film wir reden.
Ja, mach das doch.
Heute reden wir nämlich über den ziemlich guten Film Whale Rider von 2002. Ah, genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe noch zwei Halloween-Nachträge nämlich.
Was?
Ja, also winzig kleine. Einmal haben wir tatsächlich den animierten Addams Family Film gesehen. Wir haben den ja so halb blind empfohlen. Du erinnerst dich jetzt schon nicht mehr.
Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich wieder. Ja, ja, Entschuldigung. Und der ist okay.
Ja, der ist so okay, wie wir vorher gedacht haben. Ehrlich gesagt, wir können jetzt nur mal bestätigen, was vorher sowieso unsere Annahmen waren, diesem Film bezüglich.
Kann man machen.
Und ich habe mich in der Folge zu Coraline ja noch traurig darüber geäußert, dass Henry Selick nach Coraline keinen neuen Film mehr gemacht hat. Und seitdem wurde aber angekündigt, nächstes Jahr kommt ein neuer Film von Henry Selick, den er sogar zusammen mit Jordan Peele schreibt, den man kennt als Regisseur und Autor von Get Out und Us. Also, ja, das könnte doch mal ein spannender, gruseliger Kinderhorrorfilm werden. Das wollte ich nur sagen, da, weil ich mich auch so sehr darüber freue. Und damit kann ich dann jetzt gerne auch zum Inhalt von unserem heutigen Film Whale Rider kommen.
Das ist ein Film aus Neuseeland und wir haben extra nachgeguckt, weil wir werden jetzt darüber berichten, dass es in einer Gemeinde spielt, einer Maori-Gemeinde, und deswegen haben wir extra noch den Faktcheck gemacht, weil der Film ist nicht von einer Maori, sondern nur von einer Neuseeländerin, aber das Buch ist von einem Maori und der hat sich auch die Regisseurin ausgesucht für den Film und das Cast ist auch ist einfach, da ist jetzt kein Blackfacing drin oder so. Das sind Maori.
Ziemlich durchgehend, oder?
Ja, außer die Figuren, die halt keine Maori sind. Ne?
Es gibt nur eine einzige Person, die kein Maori ist, oder?
Nee,
und die kommt,
ich glaube,
für 4 Sekunden vor?
Ich glaube, da sind auch ab und an mal Freunde und Leute, die in so einem, mal ein oder zwei, die da so drin sitzen, die dann keine Maori sind, aber halt so wie Zugezogene in einem Dorf halt.
Okay. Ja. In dem Film Whale Rider geht es um das 12-jährige Mädchen Paikia, hauptsächlich genannt Pai, die genannt ist nach einem legendären Helden der Maori, der nämlich von Hawaii bis nach Neuseeland auf einem Wal geschwommen ist und so dann quasi die Maori da angesiedelt hat.
Von Hawaii aus?
Habe ich das falsch verstanden?
Also von Polynesien. Ich weiß nicht, ob es unbedingt von Hawaii aus war, aber ist ja auch egal.
Das habe ich jetzt irgendwie im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht mag ich mich da irren.
Ist er ja im Prinzip nicht nur der ein Held von denen, sondern der erste Maori.
Ja, stimmt.
Weil sobald die Polynesier Neuseeland betreten haben und dort die allerersten Siedler waren im 13. Jahrhundert, sind sie halt da zu den Maori geworden.
Okay. Ich habe irgendwie im Kopf Hawaii, aber das mag sein, dass ich das irgendwie einfach eingebildet habe. Ja, auf jeden Fall, der Film beginnt mit der Geburt von genannter Pai, bei der auch glatt ihre Mutter stirbt und es dann relativ schnell klar wird, dass zwischen dem Vater und dem Großvater auch nicht so gut läuft. Und wir erfahren auch,
dass der Bruder auch noch stirbt. Das ist vielleicht auch noch wichtig, der Zwillingsbruder.
Ach so, ja.
Das
stimmt.
Ist tatsächlich wichtig, weil das wäre nämlich ein Bruder gewesen, das heißt ein männlicher Nachfolger.
Ja. Jetzt musst du den Fall wieder aufnehmen.
Oh, Entschuldigung. ja, genau, der Zwillingsbruder und die Mutter sterben und wir bekommen direkt mit, dass der Vater von dem jetzigen Witwer sich eigentlich hauptsächlich über den Sohn gefreut hätte und direkt reinkommt und auch nach dem Sohn fragt, noch bevor er zum Beispiel nach der Witwe fragt oder ähnliches. Und da merken wir schon, zwischen dem Opa und dem Vater von Pai gibt es Streitigkeiten. Und der Vater von Pai geht dann auch weg, weil er das einfach nicht erträgt, sowohl die Streitigkeiten mit dem Opa, als auch, dass gerade, naja, sein Kind und seine Frau gestorben sind.
Also es macht sowieso einen Zeitsprung, wir wissen nicht genau, wann er gegangen ist, aber es wird ziemlich impliziert, dass es ziemlich bald nach der Geburt war. Er ist Fotograf, der die ganze Welt bereist und Fotos macht und mal sporadisch immer mal wieder auftaucht. Pai wächst bei ihren Großeltern auf und es geht der Gemeinde insgesamt nicht so gut. Dann, ja, was bringt eigentlich die Handlung so richtig in Schwung? Das ist schwer zu sagen, weil...
Ich denke, dass dann ab einem bestimmten Moment der Vater wieder zurückkommt
und sich rausstellt, dass er ein Kind erwartet mit einer Deutschen.
Genau, also mit einer Weißen vor allem, dann, ja. Also einer Nicht-Maori. Ich glaube, da geht's so ein bisschen drum.
Genau, und sich der Opa dann entscheidet, eine Schule zu machen, bei der er die Jungen aus der Gemeinde wieder die Bräuche der Maori lernt.
Aber erst nachdem Pai gegangen ist, weil er davon ausgeht, dass Pai jetzt mit ihrem Vater weggeht.
Ja, und er will es ja sowieso nicht an sie weitergeben.
Genau,
sie ist
richtig.
Ja nur ein Mädchen, ja. Und kann deswegen nicht der Häuptling werden, in seinen Augen.
Also er wird auch immer abweisender, weil er das Gefühl hat, vielleicht hat er das schon vorher irgendwie verpasst, das mit der Schule. Er hätte nicht so lange die Hoffnung auf seinen Sohn setzen sollen, weil das ist so ein bisschen das Prinzip.
Seine beiden Söhne,
genau, fairerweise. Der, ja, nee, eigentlich nur auf den Erstgeborenen. Der Sohn hätte eigentlich der neue Häuptling werden sollen, dann hätte es vielleicht der Sohn des Sohnes werden sollen, aber der war ja dann nur eine Tochter im weitesten Sinne. Genau, also er wird immer griesgrämiger und macht dann aber zumindest etwas und geht den nächsten Schritt und sagt, okay, dann wird es halt keiner meiner Kinder, sondern wir gucken uns die anderen Erstgeborenen im Dorf an. Die lernen dort dann die Traditionen der Maori.
Genau, Pai möchte auch teilnehmen, darf aber nicht. Sie ist auch nicht bereit, Kompromisse einzugehen, was aber eigentlich komplett von ihrer Seite aus gerechtfertigt ist. Also sie setzt sich als bei der ersten Stunde dieser Schule einfach in die erste Reihe. Ihr Opa sagt, setz dich in die letzte Reihe, du bist ein Mädchen und sie geht halt nicht weg. Und dann sagt er, ja, dann kannst du ganz gehen. Aber das ist ja eigentlich nur, also warum sollte sie sich in die letzte Reihe setzen? Sie kennt sich auch tatsächlich am besten aus. Sie kennt schon ganz viele von diesen Gesängen. Genau. Und sie guckt dann immer heimlich beim Unterricht zu und irgendwann erfährt sie von ihrer Oma, dass diesen einen Stockkampf, ich schaffe es nicht, diesen Namen auszusprechen, Tajara oder so?
Tayara, haben
Tayara,
wir gesagt. Ich meine, das sind die deutschen Synchronstimmen, die das so gesagt haben.
Dass ihr Onkel einen in seiner Jugend ziemlich gut in diesem Kampf war und lässt sich dann von dem da drin unterrichten.
Und weil sie halt nicht aufgibt, das dann doch zu lernen, alles, was da gezeigt wird. Sie trainiert dann auch mit dem Bruder und trainiert alle möglichen Traditionen, kehrt dann auch zum Beispiel zurück, um dort nochmal zu trainieren, aber dort erwischt sie dann der Opa.
Dann kommt es dazu, dass eigentlich der Opa quasi so ein Abschlussritual machen möchte, bei dem er quasi auserwählt, wer denn jetzt der Häuptling quasi wird von den Jungen, dafür von einem Boot seine Kette mit einem, ich glaube, das ist ein Knochen oder ein Zahn.
Ein Zahn, weil er sagt, wenn man braucht, um einen Wal zu haben, braucht man den Zahn eines Wals oder so.
Ja. Wirft er den auf den Boden von der Meeresbucht und keiner der Jungs schafft es, den wieder hochzuholen. Zwei haben den zwar, also einer hat den im Griff, aber die streiten sich unter Wasser so sehr darum, dass sie den verlieren, der auf den Meeresgrund fällt. Niemand den holt.
Das ist für den Opa im Prinzip das letzte Signal dafür, dass Pai daran schuld ist, weil sie hat das Ritual entweiht und deswegen und ist jetzt auch, das alles dem...
Auch ein bisschen, dass seine Gemeinde für immer kaputt ist.
Richtig.
Verfällt so sehr in ein Trauerloch, dass er tatsächlich seine Enkelin rauswirft, die dann zu dem Onkel und seiner Frau zieht. Dann aber, als die auf Angeltour sind oder was auch immer, die sitzen auf dem Boot und trinken Bier. Also das ist, ich glaube, die angeln wirklich gar nicht. Die hängen einfach ab.
Die hängen ab, ja.
Und Peinern sagt, ist das, wo Opa den Zahn verloren hat? Ich hol den mal eben. Das tut sie dann auch. Und dann gibt es eine Schulaufführung, bei der sie eine Überraschung für den Opa vorbereitet hat, der aber nicht kommt. Und sie unter Tränen eine Rede hält, warum man Traditionen nicht immer so wortwörtlich nehmen darf.
Und dass sie aber auf der anderen Seite ein extremer Fan von ihrem Opa ist.
Ja.
Und auch von, dass der die Traditionen oben hält. Also das Spannungsfeld dazwischen für eine, was war, hast du gesagt, Elfjährige, Zwölfjährige? Eine ganz schön happige Rede.
Ja. Und zu des Opas Verteidigung muss man sagen, er hat seinen Anzug schon angezogen und war sogar im Begriff zu kommen. Als er aber aus seinem Haus tritt, sieht er am Strand, dass Wale da liegen und geht dann dahin und versucht, die Wale wieder ins Meer zu bekommen. Und alarmiert auch quasi die ganz gesamte Gemeinde, die ganze Nacht bei den Walen stehen und die mit so nassen Decken Netzen und versuchen zu schieben. Die holen dann auch am nächsten Tag noch einen Traktor, versuchen den Wal wieder reinzubringen. Aber es klappt einfach alles nicht. Und ganz am Ende, als alle ganz niedergeschlagen und erschöpft wieder versuchen, nach Hause zu gehen, setzt sich Pai auf den größten der Wale, die in der Flut erhebt er sich dann.
Und dann wird sie zum Whale Rider.
Ja, und auch alle anderen Wale kommen damit, gelangen damit zurück.
Genau, aber das war, glaube ich, schon von vornherein klar, weil man halt diesen einen Anführerwal braucht sozusagen, der die anderen wieder reinleitet. Mit der Flut.
Ich weiß nicht, also das haben die zwar gesagt, ich weiß nicht, ob das biologisch super korrekt ist.
Ich habe das schon mal gesehen, ich habe schon mal gehört, dass die sich dann verirren, weil dann deren Kommunikation gestört ist. Dass dann die kleineren auch den größeren folgen.
Okay.
Und wenn ein größerer, deswegen stranden immer so viele. Das ist halt kein Zufall, dass nicht immer nur ein Wal strandet, sondern direkt immer so eine ganze, was sagt man denn, Herde?
Schule, glaube ich auch, aber.
Ja, okay, dass man so eine direkt.
Aber das sind diese alten komischen Quatschjägerbegriffe, ich glaube, die sind gar nicht
eine
mehr.
Familie von Walen, weil das sind sie ja meistens wirklich verwandt. Eine Familie von Walen dort strandet, weil die halt sozusagen in die Richtung kommunizieren. Deswegen ist es gar nicht unlogisch, glaube ich. Aber ich habe mein Wissen auch aus Free Willy und Co., ne? Also.
Okay. Auf jeden Fall ist dann, dass Pai aber leider mit im Meer verschwindet und erstmal nicht wiederkommt. Und dann an den Strand gespült wird und im Krankenhaus liegt. Aber damit und auch mit vielen anderen Sachen hat sie eigentlich ihrem Opa allerdings endgültig bewiesen, dass sie doch würdig ist. Die Häuptling, sagt, würde man trotzdem so sagen, ne? Die Häuptling, gibt es da eine weibliche Form von?
Ja, ich glaube, ich fürchte nein.
Wow.
Das ist so wie Vaterland. Also mein Mutterland ist nicht das gleiche wie Vaterland. Oder, also das ist alles, das sind so ganz alte Begriffe, die gibt nicht.
Ich weiß jetzt ehrlich
gesagt
auch
nicht die Mönchin.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der englische Begriff für Häuptling im, ist, das oder.
Gut, wahrscheinlich gibt es ja auch einen Maori-Begriff, ne?
Ja.
Wir wissen ja gar nicht, ob die überhaupt gendern. Viele Sprachen gendern ja gar nicht.
Deswegen, keine Ahnung. Und dann auf jeden Fall endet der Film damit, dass das ganze Dorf zusammenkommt in und zu Maori tänzen und in alter traditioneller Kluft auf einem Boot alle zusammenfahren. Ganz vorne sitzen der Opa und Pai.
Und ich gehe auch davon aus, dass es das Boot ist, was eigentlich der Vater damals angefangen hat zu bauen und zu schnitzen, falls er mal der Häuptling wird, weil das steht die ganze Zeit so halb ramponiert am Strand, sozusagen als Mahnmal dafür, dass es mit ihm als neuen Häuptling nicht geklappt hat. Ich gehe davon aus, dass es genau dieses Boot ist, auch was die dann fertig gemacht haben und reinschieben.
Das kann sehr gut sein.
Ja. Ja, ein wirklich wunderschöner Film.
Du wolltest den Film diese Woche unbedingt machen?
Ja.
Was gefällt dir so gut an dem Film? Also ich mag den auch sehr, sehr gern. Aber.
also unterschiedliche Sachen. Also klar mag ich natürlich die Grundthematik. Aber was ich auch ganz toll an dem Film finde, ist, dass ich mal in eine andere Kultur reinschauen kann. Und das kann ziemlich unangenehm sein und sehr klischeebehaftet, wenn sowas in Filmen vorkommt. Und das kann dann auch irgendwie voll nach hinten losgehen. Keine Ahnung, Beispiel zum Beispiel die Geisha, wo dann nur chinesische Schauspielerinnen drin spielen und das auch wirklich sehr weit wohl von dem Traditionellen entfernt ist. Aber weil das halt eine Verfilmung von so einem Blockbuster-Buch ist, was auch schon weit entfernt ist. Aber das kann auch klappen und ich habe das Gefühl, dass es geklappt hat und wir haben das ja auch ein bisschen gecheckt, weil wir echt gedacht haben, so wow, gab es da vielleicht Kritik um den Film drumherum? Und ja, es gab Kritik, bevor der Film gemacht wurde, vor allem, weil der halt ja von einer Weißen gemacht wurde.
Ja, also die Regisseurin, die auch das Drehbuch geschrieben hat, Nikki Caro, ich weiß nicht, ob es hier ausgesprochen wird, neuseeländische Namen, da habe ich gar keine Ahnung. Die hat in einem Interview gesagt, dass es eine Maori-Zeitschrift oder ein Editorial, ich glaube, das ist sowas wie eine Zeitschrift, gab, die darüber geschrieben hatten, sehr negativ, dass es nicht okay ist, dass eine Nicht-Maori diesen Film macht. Und die einzigen, die dazu dann gestimmt haben, dass sie das weitermacht, waren sowohl der Autor, es beruht auf einem Buch, das geschrieben, das auch Whale Rider heißt, von Witi Ihimaya. Und auch tatsächlich der Häuptling von dem Ort, wo das gedreht wurde und auch das Buch spielt, der hat gesagt, du hast den Segen, das zu machen, das ist in Ordnung. Und der Typ, der das Editorial geschrieben hat, hat den Film gesehen und das später in einem Editorial auch zurückgenommen und gesagt, der Film ist gut.
Okay. Also. Das heißt, er hat sozusagen den Segen, deswegen gehen wir mal davon aus, dass es nicht sowas ist wie, keine Ahnung, die Deutschen werden in dem Film gezeigt und dann haben die alle Lederhosen an und tanzen Schuhplattler, sondern ich gehe davon aus, dass es auf breiter Basis abgesegnet ist und deswegen, der Film ist ja auch dafür glaube ich, ein bisschen bekannt. Also ja. Der ist auch einer der bekanntesten neuseeländischen Filme, glaube ich. Das
weiß ich nicht.
Gibt aber das ja jetzt auch werden. Nicht so wahnsinnig viele größere neuseeländische Filme. Ja, der Herr der Ringe ist kein neuseeländischer Film.
Der Herr der Ringe zählt. Ich glaube, du würdest alle Neuseeländer beleidigen, wenn.
Okay, Entschuldigung.
Das ist auch super und wichtig für die Filmindustrie.
Ja, Touristen, bei denen. Ja, vor allem auch den Tourismus bei denen auch. Super viele dahin. Naja, aber davon ab, genau, ich mag es total gerne in diese Kultur, reingucken zu können.
Die Schauspielerin hat wohl, die Regisseurin hat wohl auch, bevor sie das Drehbuch dann geschrieben hat und den Film ein bisschen Maori gelernt.
Ah, also, okay.
Zumindest sagt sie das in diesem Interview. Wer weiß, ob das stimmt, aber.
Ich glaube, es ist aber auch egal, weil wenn du das Cast hauptsächlich, also nicht egal, aber wenn du das Cast dann hauptsächlich mit Maoris castest, dann kannst du dir im besten Fall auch sicher sein, dass das klappt. Und zum Beispiel hat man nachher auch an den Tanzgruppen am Ende gesehen, das sind definitiv auch Leute, die wahrscheinlich in so Traditional Clubs sind und sowas. Und ja, wir lernen ganz schön viel. Also wir lernen was über die Tänze, dass es halt sowas wie einen Häuptling gibt. Und die Sache, dass Tradition natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, wenn wir dann über sowas sprechen, wie dass die Erstgeborenen und nicht die Zweitgeborenen würdig genug sind. Aber wir lernen dann auch so coole Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Begrüßung von den Maori. Die finde ich ganz, ganz toll.
Mhm.
Kannst du die beschreiben mal?
Ja, im Prinzip, man fasst den anderen so ein bisschen mit einer Hand am Nacken. Es sieht ein bisschen doll aus, wahrscheinlich ist es aber eher etwas festere Umarmung und ja. Dann drückt man die Stirne und die Nasen gegeneinander von oben.
Und auch teilweise sehr lange und atmet dabei auch noch tief ein. Also das ist sehr innig. Also klar, für westliche Augen ist es so, und nach Corona ist es nochmal so doppelt so, okay.
Die Neuseeländer haben sich, was Corona angeht, nichts vorzuwerfen, fairerweise.
Stimmt, also. Natürlich. ja, und das fand ich total schön. Also wirklich schön. Weil man dann so auch so, also ich finde, an sowas wie einer Begrüßung sieht man ja auch einfach, wie vielleicht auch körperlich liebevoll Leute miteinander umgehen in einer Kultur.
Und ich finde schön, dass du das sagst, weil ich finde das eigentlich eine der besten Sachen daran, wie er eben diese Kultur repräsentiert, der Film. Weil es wird ja nie gesagt, übrigens, so begrüßen sich Maori und dann machen das zwei, sondern man sieht halt zwei, dreimal, wie Leute das machen. Auch aus Nähe eingefangen, manchmal aber auch so an der Seite. Und so ist das mit ganz vielen Aspekten von diesem Film. Die passieren einfach, weil die sind für unsere Protagonistin, durch deren Augen wir den Film hauptsächlich sehen, ist es halt ganz normaler Alltag. Deswegen wird jetzt nicht groß erklärt, dass man das so macht, aber auch einem Kind wird sich das im Kontext erschließen, dass das die Begrüßung ist.
Absolut. Also wir haben so ein paar Stellen, wo der Film durchaus unsubtiler wird, aber weil das ja auch immer noch ein Film für, ich würde sagen, junge Heranwachsende ist. Und deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ja, aber das gefällt mir alles total gut. Ich mochte auch total gerne das Detail mit der Zunge rausstrecken, warum man sich bei so einem Kampf die Zunge rausstreckt.
Es ist ja aber nicht das übliche Zunge rausstrecken, das wirklich so Zunge rausstrecken und so nach unten. Ja, das ist so
zeigen.
Genau, und präsentieren so gegen das Kinn quasi nochmal drücken. Genau,
also dass man die auch so einen Moment da hält.
Ja.
Und das hat er dann erklärt mit, das soll dann so viel heißen wie den Feinden gegenüber, ich werde euch fressen. Und das also im Sinne von, ich werde euch halt besiegen und töten und sonst irgendwas, weil das ja nun mal ein Kampf-Move ist. Der aber dann eher zu einer Art Tanz wird. Also das sieht man dann auch, wenn die das aufführen, dann lebt das eher in so einer Tanzkultur weiter. Was ja ganz häufig ist, glaube ich, ne? Bei so Kampfgeschichten. Dass sie dann so in so Tänzen weiterleben, sozusagen.
Also mir würde es jetzt andersrum einfallen, nur ehrlich gesagt.
Ach so, aber dass Tänze und da drin der Kampf passiert.
Also ich kenne es nur hier von Capoeira, weil es halt Sklaven erfunden haben und gesagt haben, das ist ein Tanz, aber damit die sich gegenseitig Selbstverteidigung beibringen können.
Du hast komplett recht, das gibt's doch auch im Japanischen. Das
ja, stimmt.
Mit diesen kurzen Stöcken. Ich habe vergessen, wie es heißt.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme aber auch
aber nicht. Aber das waren, weil die ja keine Waffen tragen durften damals.
Genau. Dass sie
dann halt diese Stöcke benutzt haben und daraus Kampftechniken gemacht haben und aber auch das Proben sozusagen dann über Tänze gemacht haben. Aber das war nicht Jujutsu? Nee.
Ich habe keine
Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall ein wirklich schöner Einblick in die Kultur. Und gleichzeitig auch da rein, wie schwer es ist, eine kleine Kultur zu erhalten und zu pflegen. Vor allem, wenn da nur noch wenige Leute dranhängen und man sozusagen sehr idealistisch sein muss, um überhaupt dabei zu bleiben. Weil was wir nämlich auch sehen, ist, dass das alles sehr ärmlich ist.
Ja. Und sehr von Kriminalität geprägt auch. Das find, was nämlich ebenso wie die Bräuche gezeigt wird, sehr subtil.
Genau.
Also es wird nie gesagt, oh, wir haben ja, wir alle sind arm und wir haben eine Kriminalitätsrate von so und so. Nein, die Häuser sind halt karg eingerichtet und wir sehen immer mal, wie die da rumhängen. Einmal geht Pai ihren Onkel besuchen und sie schleicht sich so an, eigentlich auch nicht wirklich. Sie kommt halt durch den Garten einfach rein und er liegt da mit seiner Frau und hat eine Tüte Gras und eine Pfeife auf dem Bauch und räumt die dann so ganz schnell weg. Als
und sagt so, du sollst mich doch nicht überraschen. Genau, und hier läuft sie nämlich vorher durch so ein diesigen Raum, wo zwei Leute oberkörperfrei Billard spielen. Und das ist ein allgemein auf der ganzen Welt anerkanntes Zeichen für, naja, ja, und das sind nicht die koscheren Leute hier.
Und auch aus nicht etikettierten Flaschen trinken. Das, auch,
ah, ja,
das ist
ja,
jetzt
genau.
Dann auf jeden Fall nicht der teure, edle Alkohol.
Ja. Es wird auch einmal ein Junge abgeholt von einem dieser Traditionssachen. Und der von seinem Vater, und der Vater hat auch eine Lederhose an, auch tendenziell immer ein Zeichen dafür, dass hier was passiert. Der Vater wird dann aber auch von so Leuten in so einem Wagen abgeholt, die dann alle Sonnenbrillen tragen und laute Musik hören. Und der Junge weint auch danach. Also es wird halt nie ausgesprochen, das sind jetzt offensichtlich alles kriminelle Leute, aber es ist schon einfach in dem Moment klar. Das ist auch Kindern klar, ohne krass drauf rumreiten zu müssen, dass das so ist,
ja.
Dass da irgendwas nicht gut läuft. Ja, das macht der Film nämlich auch. Der zeigt nämlich zum einen, dass Tradition auf einer Seite sehr bewahrungswürdig ist, aber auf der anderen Seite auch schwierig ist. Aber jetzt sind wir gerade beim Bewahrungswürdigen, weil der Film sagt nämlich, es ist sozusagen, es kann ein Ausweg aus der Kriminalität sein. Das macht er nämlich genau in dieser Szene, wenn der Junge zum Beispiel abgeholt wird. Und dann ist es ja so, der Junge entscheidet sich nachher dann doch wieder für diese für diese Gemeinschaft, die er da findet, mit den Traditionen, statt für sein Vorbild, den Vater. Und der Bruder, den wir wirklich eine Szene vorher mit der Graspfeife sehen, der ist sozusagen in den, dann sagt sie, oh, bring mir den Stockkampf bei. Und in der nächsten Szene sehen wir den übergewichtigen Slacker, dann auf einmal den Strand hoch und runter joggen, weil er mit dem Training, mit ihr, mit diesem traditionellen Training dann auch irgendwie so wieder so Bock darauf hat, was anderes zu machen, als einfach nur rumzuhängen.
Ja.
Das heißt, das ist so, das erzählt der Film nicht offensichtlich, aber der Film sagt schon, Tradition kann auch ein Ausweg aus gefährdenden Mustern sein.
Ich mochte generell aber auch mit der Szene von dem Jungen, und das ist ja auch ein Thema generell vom Film, dass das eigentlich sehr viel über Väter aussagt, über Väterbeziehung. Ja. Weil wir sehen ja mehrere, wie du sagst, der Junge, der abgeholt wird, Hemi, der redet dann ja kurz mit seinem Vater und der fragt nämlich auch zum Schluss, kommst du mal wieder zu Besuch? Und dann so, ja, morgen passt nicht, demnächst mal wieder. Irgendwie sowas in die Richtung, sagt er. Ja. Dann sehen wir auch ja, noch ein abwesender Vater, der Vater von Pai ist, selten da, er ist halt immer unterwegs. Er scheint sich finanziell um die Familie zu kümmern, das wird angedeutet, aber er ist halt trotzdem physisch nicht da. Und zwischen dem Opa und seinen beiden Söhnen ist auf jeden Fall auch eine ganz schöne Kluft. Also mit dem Älteren streitet er sich ganz offen und zu dem Jüngeren hat er einfach kein besonders dickes Verhältnis. Es ist nicht so, dass der den hasst oder so, aber das ist einfach, der ist einfach irgendwie nicht besonders wichtig für den. Und ich glaube, der jüngere Sohn weiß das auch und ist deswegen auch so ein bisschen in diesem, naja, egal was ich mache, es wird nie genug sein, also muss ich halt auch nichts machen.
Das kommt nämlich raus, dass er mehrere nationale Preise gewonnen hat, auch in diesem Stabkampf früher, also ein krasser Stabkampfkämpfer war, der Bruder, der Jüngere. Und dann fragt sie auch, also fragt Pai die Oma, nachdem sie das gesagt hat, ja, aber warum weiß ich das denn nicht? Und dann sagt sie so, ja, oder warum ist das nicht wichtig oder warum macht er das nicht mehr? Und dann sagt die Oma sowas wie, ja, der war halt der Zweitgeborene. Und das ist die Antwort halt darauf. Also das ist schon ganz schön hart in der Beziehung auch. Es wird natürlich auch angedeutet, dass der Vater von Pai jetzt schon anstrebt die nächste Vaterrolle, die er bald hat, weil er hat ja die Frau in Deutschland, die er da hat, da auch geschwängert, dass er die, glaube ich, anstrebt, dann auch umzusetzen. Und er denkt ja auch schon um, er will ja Pai eigentlich auch zu sich holen. Nur Pai ist halt zu verwurzelt in Neuseeland, als dass sie jetzt nach Deutschland gehen könnte.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ganz generell erzählt er, glaube ich, viel darüber, was diese Vaterrolle bedeutet und über halt ehrlich gesagt an verschiedenen Beispielen, wie die bei den Leuten hier gescheitert ist und zumindest beim Opa, wie der Opa zumindest lernt, dass er vielleicht mit der Strenge, die er hatte mit dem Kulturbewahren, einfach zu weit gegangen ist, dass er damit so übers Ziel hinausgeschossen ist, dass er einfach alle vertrieben hat. So, die einzige, die noch so richtig doll zu ihm hält, ist ja seine Frau.
Und naja, und Pai.
Ja.
Aber die ist ja noch so in dem Alter, wo man sowas auch noch
mitmacht. Genau, die ist halt 12 und hat nicht so richtig eine Wahl. Genau. Aber die Frau, und bei der merkst du auch, die hat im Prinzip auf die Spirenzken auch seit 20 Jahren keinen Bock mehr.
Sie sagt, original, als sie das allererste Mal Pai auf dem Arm hat, wir sehen es ja wirklich am Tag der Geburt, hat sie Pai auf dem Arm und dann sagt sie zu Pai, weil der Opa irgendwie doof war, sagt sie, dummer alter Packer, du musst nur sagen, dann lasse ich mich scheiden. Das sagt sie schon zu ihr am ersten Tag ihrer Geburt. Also da ist, also klar ist die Frage, ob sie das dann machen würde oder nicht, aber auch sie hat da keinen Bock mehr drauf, auf diese Art, auf dieses bescheuerte, toxische Ding, was da läuft halt.
Sie übernimmt dann ja, also das muss ich ja sagen, die Oma ist ja eine total coole Figur, die ist ja auch eigentlich, das ist übrigens ein überraschend lustiger Film, der klingt jetzt so bedrückend, wie wir den beschreiben, aber der Film hat wirklich sehr viele sehr komödiantische Elemente. Und die Oma ist eigentlich ein konstanter Gag-Lieferant, wirklich. Ja. Und auch immer was fürs Herz.
Ja, und der Bruder aber genauso.
Ja.
Also jede Szene mit der Oma und dem jüngeren Bruder sind auf jeden Fall fantastisch.
Aber sie lebt ja trotzdem in dieser Struktur einfach mit drin.
Ja.
Also der Opa ist ja wirklich die ganze Zeit wirklich Ekel Alfred in Maori.
Genau, aber sie, ja, voll.
Und aber dadurch, dass sie einfach dann trotzdem da ist und dann so, als er Pai rausschmeißt, sagt sie, ist ja nur für kurze Zeit, anstatt mal zu sagen, du Vollidiot, nein, das ist unsere Enkelin, wir haben den, die lebt bei uns, du schmeißt sie jetzt mal nicht raus, du alter Griesgram, die bleibt jetzt schön hier.
Aber ich glaube, das ist der klassische Trope von, die ist lang genug drin im System, um zu wissen, dass manche systemischen Veränderungen Zeit brauchen. Weil sie gibt zum Beispiel, nachdem Pai den Zahn aus dem Meer geholt hat und der Bruder gibt ihr den Zahn, der Oma, dann sagt sie, noch kann ich den nicht übergeben an den Opa. Das muss der richtige Moment sein, damit er das weiß. Und dann gibt sie dem wirklich, nachdem er literally gesehen hat, wie sie auf einem Wal reitet, dann gibt sie erst eben den Zahn. Und sogar dann ist der erste Spruch noch was anderes. Dann sagt er irgendwie so, wer hat ihn denn hochgeholt von den Jungs? Und dann sagt sie auch wirklich so, das musst du noch fragen, weil offensichtlich war das Pai. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube einfach, dass wenn du in so einem System lebst, dann weißt du einfach, welche Grenzen du austesten kannst und dir geben kannst und welche halt langsam kommen müssen. Und das sehen wir an mehreren Momenten, wo sie das macht. Also zum einen raucht sie heimlich, aber so bescheuert heimlich, dass ja eigentlich jeder im Film sofort weiß, also sie sitzt halt mit zwei Leuten an dem Tisch und die rauchen einfach im Wohnzimmer, rauchen die.
Beim Kartenspiel.
Richtig.
Aus diesem, dann kommen alte die. Trope, alte Damen spielen Karten um Geld.
Aber die spielen auch noch solitär, also ganz bescheuert, aber egal.
Das kann man gegeneinander spielen.
Ja, das okay. Das stimmt, ja, stimmt. Hab ich auch immer auf PC gespielt. Naja, die werfen dann ganz schnell oder tun die Kippen irgendwo rein. Dann wird, glaube ich, ein so ein Drücker-Spray in die Luft gesprayt und alle nehmen sich so ein Minz. Minzbonbon und das war's. Und natürlich ist die Pais erste Frage, habt ihr schon wieder geraucht?
Bis du gerade das Minzbonbon gesagt hast, dachte ich wirklich original, die beiden älteren Damen haben sich die Kippenstummel in den Mund gesteckt, um sie zu verstecken. Ich war super irritiert.
Aber ich dachte mir so, nee, die hatten doch extra so Drops auf dem Tisch.
Ja,
die
wussten doch schon, dass sie erwischt werden. Das macht auch viel mehr Sinn.
Aber dann meine ich, das ist diese Art von sich in dem System, so ein bisschen, so drei Schritte über die Grenze, aber ich komme auch wieder zurück. Weißt du, so halt. Und das macht sie dann zum Beispiel auch, wenn das Erstgeborenentraining startet und peinlich pünktlich ist, weil der Opa sie nicht abgeholt hat von der Schule. Dann macht sie aber gerade die Küche mit den Frauen und dann sitzen die da alle schon eine halbe Stunde in der Sonne und der Opa kommt rein und sagt, wann geht's denn hier los? Und sagt sie so, wenn alle da sind. Also im Sinne von, ja, wo ist denn hier Pai bitte? Und ihr ist ja klar, dass sie gar nicht teilnehmen soll, aber sie wartet das einfach ab, weil so viel hat sie dann doch in der Hand.
Ja.
Also klar, es ist nicht cool, aber...
Ist auch gar keine Kritik. Ich finde das immer noch eine wirklich starke Figur. Sie ist ja auch eine sehr liebevolle Frau und die wirklich auch, ohne die wäre wahrscheinlich die Hälfte von dem nicht passiert. Die ist ja wirklich ein Motor für viele und ich glaube für nahezu alle im Dorf ein emotionaler Anker. Irgendwie haben ja auch alle haben Respekt vor dem Opa, aber ich glaube, sie fürchten die Oma, weil oder ist es eine vorherige Aufführung, da sieht man mal, wie die Oma sitzt natürlich ganz vorne und dann wollen so zwei jüngere Männer wollen so weggehen und die Oma dreht sie einmal um und die setzen sich sofort wieder hin. Das wird nie erklärt oder aufgelöst, aber du weißt ja sofort Bescheid. Die haben auf gar keinen Fall Bock, dass die alte Frau weiß, dass die sich diese ganze Aufführung angeguckt haben.
Und das sind halt so zwei Mitzwanziger, die wir bis dato halt nur so rumlungern und Alkohol trinken sehen haben. Also die sich vermutlich nicht so viel sagen lassen, normalerweise. Aber dann muss die Oma einmal nur gucken und dann wird sich wieder hingesetzt. Aber übrigens, das war ja auch eine mega schöne Szene einfach. Die Kinderaufführung nämlich. Die Kinderaufführung, ich musste sofort denken, wie jede Kinderaufführung der Welt. Ich glaube, ich habe es auch gesagt. Weil das wirklich, du stellst einfach einen Haufen Kinder vorne auf die Bühne, dann können das halt so fünf die Schritte und die anderen gucken so ganz angestrengt auf die Füße von den Schritten.
Machen die Schritte 3 Sekunden zu spät immer.
Und dadurch hast du so eine ganz komische Welle immer in so Kindern drin. Ey. Aber du stellst die ganz süßen nach vorne, damit es alles egal ist, weil sich alle denken, oh.
Und ganz ehrlich, ich habe die Szene auch geliebt, weil ansonsten siehst du ganz oft, wie so Kinderaufführungen, die einfach so super perfekt durchchoreografiert sind. Und klar, hättest du auch diesen Kindern im Film dabei bringen können, dass die das alles super getimed perfekt machen, wenn du das ein paar Tage geprobt hättest. Aber das ist ja einfach nicht realistisch. Und so ist es jetzt einfach mal so. So ist das nämlich in echt, weil wie oft hast du Zeit, mit denen zu proben? Einmal die Woche für eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich und dann muss das in 5 Wochen auch stehen. Und ja, die Hälfte der Kinder können die Schritte nicht, genau. Und dann sieht das halt so aus.
Und Kinderaufführungen sind halt ja auch nur was für Eltern. Ja. Da gehen halt alle stolzen Eltern hin, denken, oh, mein Kind hat 2 Schritte gemacht und freuen sich darüber. Und das ist auch super. Aber für Außenstehende ist das halt immer so ein koordiniertes Chaos. Und im besten Fall sind ein paar Süße dabei. Aber wirklich, das ist ja der Hammer. Das fand ich sehr schön, die Szene.
Ich würde gerne noch über generell die Wahlszene sprechen. Weil das ist ja im Prinzip so der zentrale Punkt des Films. Da kommt ja die Legende und die Realität zusammen. Und ich weiß schon für mich, wofür diese Szene steht. Ja, ganz klar. Alleine, weil Pai ja zum Schluss auf dem Wal wegreitet und sie dann der Whale Rider ist. Aber was glaubst du, meint diese Szene? Weil ich bin echt nicht komplett 100% mir schlüssig. Ich finde die fast bisschen metaphorisch, keine Ahnung, nicht eindeutig.
Naja, sie hat ja im Prinzip vorher diesen Vortrag gehalten und gesagt, vielleicht sind es einfach nicht immer die Leute, die dafür auserwählt wurden, die das jetzt übernehmen, sondern einfach mal irgendwer. In dem Fall war sie es sozusagen. Und dadurch, dass der Wal ja im Original ankommt an der Insel und sie macht's ja mal andersrum, sie schwimmt ja mit dem Wal weg, habe ich so gedacht, so ja, vielleicht ist das jetzt so der Blick in die Zukunft.
Ich meine auch mehr, dass die Wale überhaupt da liegen. Das Bild ist mir nicht 100% klar. Ich meine, klar, das soll eine Prüfung für den Opa sein. Das wird ja auch so ein bisschen gesagt. Ja. Die Wale sind ein wichtiges Symbol in der Maori-Kultur und die verrecken gerade eiskalt.
Also das ist auf jeden Fall der Höhepunkt von seinem jetzt ist alles vorbei.
Wirklich, Moment. Wenn ich bei dem Film vor irgendwas warnen würde, ist, dass ich, ja. Der hat eine FSK 6, den kannst du nicht mit Sechsjährigen gucken, die heulen sich ja wegen den Walen die Augen aus.
Also, und da stirbt halt auch ein Wal zwischendurch. Und es ist auch ein ganz furchtbar süßer Moment, weil die Frau, die den Wal betreut hat, steht dann da und der jüngere Bruder, genau, der Onkel, geht dann dahin und umarmt sie einfach ganz lange. In dem Wissen, dass das sie einfach krass mitgenommen hat in dem Moment.
Ja, weil die auch die ganze Nacht da standen und sich um die Wale gekümmert haben.
Nicht nur das, weil das halt auch, wie du schon sagst, ne, so ein Anker für die Kultur ist. Naja, ich weiß es auch nicht genau. Es ist natürlich auch entscheidend, weil vorher haben die versucht, als ganzes Dorf diesen Wal reinzukriegen und das hat halt nicht geklappt. Und dann steigt sie alleine drauf und führt den sozusagen raus. Und wenn ich jetzt auch nochmal woanders anfange, finde ich, könnte man den Film ja auch unterstellen und das wäre so eine Art Kritik. Ehrlicherweise, der Opa ist die komplette Zeit gegen sie, bis er endlich in seinem, also bis sie eine große Prüfung bestanden hat. Und das fand ich schwierig in dem Film. Also sozusagen, bevor sie sich nicht bewiesen hat, bleibt der Opa auch griesgrämig ihr gegenüber und glaubt das nicht.
Ja, aber zumindest, ja gut, er will ja wirklich zu der Aufführung gehen. Er ist ja schon, er ist ja versöhnlich gestimmt. Das finde ich, so fair muss man dem Opa gegenüber sein. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das auch so ein bisschen. Aber es wird so ein bisschen so geframed und ich glaube, der Opa selbst versteht es auch so, dass das hier passiert, also dass die Wale da so sterbend am Strand liegen. Vielleicht soll das Sinnbild für die Gemeinde stehen, die gerade stirbt, und dass er sich selbst die Schuld dafür gibt, dass das
und
so ist.
Und sie mit ihrer neuen Idee führt das jetzt da raus und kann das retten?
Ja.
Weil anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil sonst wäre das ziemlich traurig, weil sie hat ja vorher diesen Vortrag gehalten und gesagt, ja, aber dann muss man halt auch mal die so eine Verantwortung auf mehrere Schultern bauen. So hat sie ja im Prinzip das gesagt. Also so.
Ja, dann muss man es allen beibringen und dann kann jeder ein Häuptling sein.
Dann kann jeder stark sein. So. Und dann ist es ja eigentlich Quatsch, dass sie dann wieder alleine auf diesem Wal sitzt. Deswegen kann ich mir das auch kaum vorstellen. Vor allem, weil die allerletzte Szene ist ja wirklich, wir sehen das Bild mit diesem Boot, mit dem großen Boot, wo alle wie eine Galeere, das heißt so das halbe Dorf drauf sitzt und im Eintakt wie auf einer Galeere dieses Boot
sicherlich bewegt. Tatsächlich 30 Mann, also.
Genau. Und dann kommt ein Off-Ton drüber, der sagt, mit aller Kraft, also zusammen, wird unser Volk seinen Weg gehen. Das wäre ja total widersprüchlich, wenn dann sie ja jetzt die krasse Häuptling ist und sie das jetzt wieder so macht wie vorher. Deswegen würde ich jetzt sagen, sie gibt halt den neuen Weg vor. Und der neue Weg ist halt gemeinsam etwas zu machen und nicht ein Häuptling und alle haben Respekt davor.
Ich finde, das funktioniert.
Ja, ne?
Okay, ich wollte nur generell, die Szene ist wirklich sehr beeindruckend und ich frage mich, ob die echte Wale genommen haben. Ich hoffe nicht. Ich habe mich nicht getraut,
nachzugucken. Ziemlich sicher waren das keine echten Wale.
Ich hoffe es so sehr.
Die Größe passt nicht.
Ich hoffe es so sehr.
Ja, die Größe passt
nicht. Der Film ist von 2002. Ich weiß nicht, was teilweise für Scheiß gemacht wurde mit Tieren in Filmen. Das möchtest du dir.
Mit Walen, das hätte doch keiner geschaut. Ja, vor allem hätten dann nicht hier das Editorial in der Maori-Zeitschrift gesagt, ja, alles cool. Ja,
wahrscheinlich wirklich nicht.
Du hattest mich am Anfang gefragt, warum ich den Film natürlich gerne sehen wollte. Das liegt natürlich auch daran, und darüber haben wir jetzt indirekt die ganze Zeit schon gesprochen, dass wir natürlich wieder einen typischen Film haben, wo ein Mädchen sich über die Traditionen, und zwar auch die misogynen Traditionen, hinwegsetzt und sagt, okay, Entschuldigung, aber wir Mädels können das ja genauso gut wie der Rest. Und ich glaube, damit ist nicht unbedingt nur gemeint, wir Mädchen als Geschlecht, sondern man muss einfach nicht abstammen als Häuptling von etwas und es muss nicht der Erstgeborene sein oder so, sondern wir alle können das halt auch gut.
Ich finde ja sogar, dass sie es in der Regel ja tatsächlich sowas sagt wie, also nicht wortwörtlich, aber sie sagt, dass wenn Traditionen sowas sagen, dann muss man vielleicht auch mal Traditionen neu denken. Sowas ist ja immer eine Interpretation. Der kam vor 700 Jahren hier an. Vielleicht haben wir irgendwas unterwegs verloren. Vielleicht sollten wir uns das nochmal neu denken. So viel Mut sollten wir doch haben.
Und da kommt nämlich dieses Bild so, ja, der Film zeigt, dass Traditionen super sein können, identitätsstiftend und ein Ausweg, aber die können halt auch super einengen. Also das kann zur Verblendung führen.
Ja, wenn sie nicht auch mit der Zeit gehen.
Genau, auch zum Beispiel zu einer Verblendung gegenüber Frauen. Also ich meine, allein dieses, dass die dass sie so geframed wird, als ob sie die Unreine wäre und dieses Ritual jetzt dadurch zerstört hat, dass sie da mitgemacht hat. Das denkt der ja wirklich, der Opa. Das ist schon hart, das ist so dieses typische, Frauen sind unrein. Aber klar, der Film löst es ja auf. Er sagt ja im Prinzip, ja, okay, sie schafft es trotzdem. Was ich ganz interessant fand, war, da war definitiv ja auch ein Tacken Sozialkritik drin. Auch gerade was, also nicht nur an den Traditionen und in einem geschlossenen traditionellen System zu leben, sondern auch, wie vielleicht die Maori leben und überleben. Weil es gab ein, zwei Szenen, wo ich mir gedacht habe, so, ja, da wird schon drauf hingewiesen, wow, hier sind Leute, die halt finanziell wirklich im Stich gelassen werden, beispielsweise. Vielleicht sind da auch die Schulen ein bisschen unterfördert, ne, sowas. Und am Anfang haben die zum Beispiel gesagt, das hat sie so gesagt, Pai kommt rein, nachdem die geraucht haben. Und dann hat sie das wie auswendig aufgesagt. Das heißt, sie kriegen es anscheinend in der Schule beigebracht, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Da hat sie nämlich gesagt, Maori-Frauen müssen endlich aufhören zu rauchen. Wir müssen unsere Gebärfähigkeit behalten. Und das ist ja auch eine Anspielung auf das, was du gerade gesagt hast, ja, und dass das halt ausstirbt.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie das vom Opa hat.
Ja, oder vom Opa, genau. Aber das ist ja auch so, das zeigt ja, da sterben, es ist schwierig, in einer kleinen Kultur zu leben, wo die Leute, und das wird ja auch kritisiert, vielleicht dann im Ausland was anderes finden, beispielsweise wie der Sohn, der Älteste. Und das ist dem ja gar nicht vorzuwerfen, das soll er ja machen für sein Lebensglück, aber es ist natürlich für die, die da bleiben, dann auch ganz schön schwierig.
Ja.
Das fand ich auch interessant.
Sollen wir zur Empfehlung kommen, wem wir den Film empfehlen? Ich habe schon gesagt, der Film hat eine FSK 6, die...
Ja, nee.
Ich dachte, weil es ein bisschen länger her, dass wir den Film das letzte Mal gesehen und ich dachte die ganze Zeit so, FSK 6 ist schon okay, für einen Sechsjährigen halt ein saulangweiliger Film, weil... Also dafür ist er einfach nicht schnell genug und so. Und dann kam die Szene mit den Walen und ich habe mich erinnert, ach ja, und jetzt krepieren hier die Wale so fast, einer ja wirklich sogar.
Ja, und es beginnt damit, dass die Mutter stirbt und der Zwillingsbruder.
Ja, aber das passiert in so vielen Filmen und ja, das passiert so kurz, aber die Szene mit den Walen, weiß ich nicht. Ey, das ist ja auch so ein, keine Ahnung, wenn du so Spannung aufbaust, dann musst du die bei Kindern relativ schnell auflösen, weil sonst... verängstigt das Kinder, glaube ich, wirklich. Und diese Wahlszene, die geht wirklich minutenlang. Also das ist ja auch gut, dass der Film das so darstellt. Das soll ja anderthalb Tage quasi dauern, wie die da sind. Alle sind zum Schluss so erschöpft, weil die Nacht nicht geschlafen haben, dass sie Pause machen müssen, obwohl sie nichts geschafft haben. Und dann geht Paya erst auf den Wal und reitet den weg. Aber mir würde kein Sechsjähriger einfallen, der sich davon nicht komplett aufgewühlt fühlt, also richtig aufgelöst. Zumindest wenn man sich auf diesen Film dann einlässt und das tun Sechsjährige ja noch ziemlich bedingungslos.
Ja.
Deswegen, also ja, so wegen der Szene, ne? Würde ich sagen, hey, mit 9 allerfrühestens.
Ich hätte jetzt auch gesagt 10.
Ja.
Ich finde das ein gutes Alter, weil man muss den, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, auch irgendwie dann ja auch genießen können, weil sonst ist es einfach langweilig und dafür musst du das auch verstehen. Mhm. Und damit du es alles verstehst, ist es schon eher eine 10.
Ja, ich glaube auch.
Ja, also ab einer 10 ist man auf jeden Fall safe.
Wir haben ja auch den Film aus so einer Edition von der Zeitschrift Die Zeit, Kinderfilme aus aller Welt. Die geben nochmal immer eine eigene Empfehlung abseits der FSK. Und die haben, glaube ich, auch tatsächlich eine 10. Ja.
Ja, das passt schon ganz gut. Ja, dann sprechen wir nochmal darüber, welche anderen Filme man empfehlen könnte.
Wenn und das wolltest du doch gerne diese Woche machen. Nein,
sonst hast du das immer. Und jetzt diesmal sind mir 2 Filme eingefallen, dann, die lagen halt total auf der Hand.
Dann mach das doch gerne.
Einmal Vaiana. Das ist der deutsche Titel, richtig? Ja. Der heißt im Englischen?
Moana.
Moana, okay. Also der Disney, wo die Disney-Prinzessin
Der heißt übrigens in Deutschland Vaiana, das Paradies hat einen Haken. Weil die haben
damals bin ich wegen diesem Untertitel nicht ins Kino gegangen und dann fand ich es nachher total doof, weil ich habe ihn jetzt gesehen und es ist wirklich ein schöner Film. Und dachte ich mir so, ach, wie doof, dass ich mich wegen so einem... Der Trailer war auch schlecht geschnitten. Da kam ständig immer dieses Huhn vor, wo da immer so ein Auge groß geworden ist und das andere klein. Und gleichzeitig lief der Angry Birds Trailer und dann dachte ich so, nee, bitte nicht. Hat mich alles abgeturnt. Aber der Film ist gut. Und der handelt von einer Polynesierin, viel früher, als nämlich die Polynesier also die verschiedenen Inseln sozusagen besiedelt haben im polynesischen Raum. Und deswegen ist es passend, weil da auch viele Versatzstücke der Kultur natürlich auch vorkommen. Also es ist ja nicht mehr die komplett identische Kultur, weil die Maori sich natürlich weiterentwickelt haben, aber trotzdem.
Ich dachte, den anderen wolltest du jetzt auch noch direkt.
Ach so, ja, ich dachte, wir mal so abwechseln.
Nein, aber nein, mach das ja gerne. Ich mach dies auch sonst immer. Du kannst doch jetzt auch mal. Ist doch okay.
Dann bleiben wir direkt im gleichen Kulturraum. Und deswegen würde ich auch noch Lilo und Stitch empfehlen. Weil das spielt, glaube ich, auf Hawaii.
Ja.
Und Lilo und ihre Schwester sind auch Polynesierin beziehungsweise Eingeborene aus Hawaii. Und haben auch mit diesem wahrgenommen werden als eine besondere Kultur und vielleicht auch die Kultur an manchen Punkten verkaufen, auch am Rande zu tun. Gerade weil nämlich zum Beispiel die Schwester arbeitet in so einem Restaurant und muss dann so auch da so Tänze aufführen und sowas.
Mhm.
Ist da auch nur so halb cool mit. Darum geht der Film überhaupt nicht, aber deswegen bin ich darauf gekommen. Und das ist aber auch ein ganz süßer Film. Den haben wir nämlich letztens nochmal gesehen.
Also,
und der ist wirklich auch super.
Der Film wirklich doch echt auch drum. Also nur weil es auch ein Alien gibt, das auf diese Insel kommt und jede Menge Chaos stiftet, heißt ja nicht, dass es nicht um das andere auch geht.
Das stimmt.
Und zu Lilo und Stitch muss ich ja sagen, dass es vielleicht zusammen mit Ein Königreich für ein Lama, der unterschätzte Disney-Film.
Ja, voll.
Weil die sind beide fantastisch.
Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ist das einfach zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen oder waren da gerade alle übersättigt?
Ein Königreich
für ein Lama ist so gut und es hat kaum einer gesehen.
Beides nicht Filme, die Leute so von Disney erwarten. Die haben beide überhaupt keine Lieder so richtig. Da geht.
Stimmt.
Und keine richtigen
Prinzessinnen.
Das sind halt Komödien.
Ja, genau. Aber die sind wirklich beide ganz
super. Aber das sind
super.
Beides extrem lustige Komödien. Ja. Ein Königreich für ein Lama noch ein bisschen mehr.
Ja, das ist wirklich aber Lilo und Stitch hat dafür noch ein bisschen mehr Herz.
Der hat mehr Herz, ja.
Also, wenn man ein bisschen mehr heulen möchte, Lilo und Stitch. Und wenn man ein bisschen mehr lachen möchte, dann Ein Königreich für ein Lama. Beides sehr gute Filme.
Ich würde ansonsten nur noch auf jeden Fall, da hatten wir ja schon eine Folge zu gemacht, das Mädchen Watch da empfehlen. Weil ich finde, das ist nahezu derselbe Film. Wenn man das seinem Kind hier Whale Rider gezeigt hat, dann kann man problemlos direkt dahinter das Mädchen Watch da zeigen. Die eignen sich auch für ähnliche Altersklassen.
Ja.
Auch für, weiß ich nicht. Also ich sehe total, wenn einem Kind der eine Film gefällt, dann auf jeden Fall der andere auch. Und das sind auch beides tolle Filme für Erwachsene. Und auch beides Filme, die Kulturen zeigen, die wir in Filmen eben nicht so oft sehen.
Genau. Ja. Und auch hier ja auch wieder bei Das Mädchen Watch da auf jeden Fall kulturgetreu, weil das ja auch von einer Saudi-Arabierin, so sagt man das, weiß ich nicht, gedreht wurde. Und auch, glaube ich, das Drehbuch geschrieben?
Ich meine, genau.
Ja, genau.
Und wenn man es jetzt runterbricht, wo ist der große Unterschied zwischen Fahrrädern und Wahlen? Also.
Naja, also die eine wollte das Fahrrad und die andere wollte Häuptling werden. Also das, aber gut, der Unterschied ist wirklich nicht so wahnsinnig groß.
Ich habe gedacht, die wollte unbedingt einen Wal reiten und hat keinen bekommen. Und musste sich dann von ihrem Taschengeld einen absparen.
Und dann hat sie beim Koranvortrag, Moment mal. Ich habe das Gefühl, es gibt noch mehr Filme, wo Mädchen Häuptling werden wollen. Ich habe das Gefühl, das habe ich mindestens schon einmal gesehen. Aber ich würde an dieser Stelle auch Ronja Räubertochter empfehlen. Weil bei Ronja Räubertochter der Vater auch ganz schön lange braucht, um einzusehen, dass sie vielleicht schon die Nachfolgerin von ihm ist, aus Versehen.
Kann dieser TV-Film wirklich was? Ich habe den super lange nicht mehr gesehen.
Gut genug. Gut genug für die Story. Also die Story ist ganz fantastisch und das Buch ist tausendmal besser, aber der ist gut genug, um den zu gucken.
Wir müssen mal die Anime-Serie weitergucken vielleicht auch. Die fand ich gar nicht so schlecht. Ja. Wir haben nur irgendwann einfach aufgehört.
Aber der TV-Film hat natürlich diese fantastische Szene, wo sie mit dem Fuß in dieses das Ding reingeht. Und
aber die Anime-Serie hat diese super gruseligen Vögel.
Ja, die waren ein bisschen zu gruselig. Also würde ich, obwohl die bei Dings, ja, nee, ich, doch. Ronja Räubertochter geht
ja. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das jetzt.
Ja, das, ich weiß nicht, es ist auch ein bisschen verblendet, weil ich habe den wirklich häufig gesehen, aber
Der ist auch eher sogar noch was für eher, jüngere Kinder.
Genau, und der ist eher so, wie Momo geht. Ist auch kein perfekter Film, aber ist okay. Der geht schon als Verfilmung.
Okay.
So ist der auch ungefähr, von der Qualität her.
Ich wäre jetzt wirklich nicht mehr sicher, das ist so lange her. Und manchmal sind diese Filme, wenn du ja nochmal guckst, dann denkst du ja auch nur so, oh je, Mini, wieso den Blues?
Wieso den Blues? Das war das, was sie gesagt hat.
Ja. Dann bleibt uns noch zu sagen, dass man den Film im Moment bei keinem Portal mitstreamen kann, leider. Man kann den aber mieten, bei iTunes zum Beispiel oder auch bei anderen. Obwohl, es gab so eine Plattform, Suna, da war der im Stream mit drin. Die habe ich aber bis eben noch nie gehört. Also solltet ihr da Mitglied sein, dann kann man den da gucken. Man kann ihn bei iTunes mieten, bei manchen anderen Sachen auch für 3 Euro. Das ist absolut drin. Allerdings kriegt man für den Preis, also für 5 Euro kriegt man die DVD neu und man kriegt den auch mit Versand für 3 gebraucht. Also bevor man, dann kann man sich wirklich überlegen, ob man sich das nicht einfach zulegt. Und diese Zeitedition Kinderfilme aus aller Welt, also wir hatten jetzt Glück, dass wir die relativ billig gebraucht gekauft haben, aber ich glaube, die kann ich auch empfehlen. Wir haben noch nicht viel davon gesehen. Aber die haben auch so ein schönes Booklet dabei. Die haben noch einen schönen Text zu jedem Film. Wie gesagt, nochmal auch spezifischere Altersempfehlungen als nur die angegebenen auf den, auch von der FSK.
Kennt man denn Filme von den anderen?
Billy Elliot.
Ah ja, dann wissen die meisten wahrscheinlich, wie das einzuschätzen. Es ist ja auch ein ganz fantastischer Film.
Und das ist halt auch wirklich, was mir daran gefällt. Ich kenne, wie gesagt, die meisten nicht, aber das sind halt auch wirklich ganz viele Sachen, die eben nicht aus Amerika oder Deutschland sind. Ich glaube, es ist ein deutscher Film dabei. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein amerikanischer dabei ist.
Sogar ein mongolischer Film dabei.
Ja, ich glaube nämlich wirklich.
Ja, auf den freue ich mich schon. Ja. Einfach nur, ich weiß nicht, ob es ein guter Kinderfilm wird, aber einfach mal um einen mongolischen Film gesehen zu haben. Es ist
tatsächlich auch einer aus, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber es ist auf jeden Fall einer aus Afrika dabei. Und ich weiß nicht, ob ich jemals einen afrikanischen Kinderfilm gesehen habe.
Nee, Kinderfilm auch nicht, aber so afrikanische Filme habe ich
das schon
gesehen.
Aber deswegen, da kann man auch mal die Kinderfilme aus aller Welt.
Ja, aber du meinst jetzt auch eher so Zentralafrika, ne? Also weil nordafrikanische Kinderfilme habe ich, glaube ich, schon gesehen.
Ja, ich wüsste nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht. Dann würde ich mich aber jetzt nicht erinnern. Ansonsten kann ich noch sagen, wenn ihr uns im Internet sucht, könnt ihr uns finden unter @kifipodcast bei Twitter und bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de.
Guckst du da eigentlich rein?
Weil ja,
ich gucke da nie rein.
Okay, das sehr gut. Du immer mal wieder. Ja, ich gucke da manchmal rein. Nicht so regelmäßig, aber ich gucke da manchmal.
Der Gerald macht das, falls irgendwie ihr mal länger auf eine Antwort warten müsst. Das war der Gerald.
Richtig schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald.
Tschüss.